Und herzlich willkommen zum Podcast Hinter den Schreibkulissen. Mein Name ist Lisa Mauritz und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute geht es um das Lesen wissenschaftlicher Texte und das Ziel ist, transparent zu machen, wie das Lesen funktionieren kann, damit Studierende ein Beispiel bekommen, wie es aussehen kann. Aber wichtig ist dabei, dass es jetzt keine Anleitung zum Lesen sein soll, sondern ja, einfach Inspiration geben soll, wie es funktionieren kann, aber nicht muss. Dafür spreche ich heute mit Professor Tobias Jenert und möchte ihn ganz zu Beginn einmal bitten, sich vorzustellen.
Ja, hallo. Genau, ich bin seit 2018 an der Uni Paderborn, bin dort Professor für Wirtschaftspädagogik, insbesondere Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung. Und das ist vielleicht auch das Spezifische, was heute relevant ist. Das heißt also, ich bin in einer spezifischen Disziplin in der Wirtschaftspädagogik zu Hause, habe dort aber eben diese Denomination für Hochschuldidaktik und Hochschulentwicklung. Und das ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt von mir. Und das führt dann auch zu einer bestimmten Art und Weise zu lesen. Also das heißt, ich merke schon, dass Kolleginnen und Kollegen von mir, die zum Beispiel stärker in einem Zugang, in einem wissenschaftlichen Zugang unterwegs sind und nicht so mehrere Zugänge haben, wie ich sie zum Beispiel habe, dass die auch ganz anders lesen wie ich. Also dass die andere Zugänge zu Themen finden, andere Zugänge zu Texten auch finden. Das, denke ich, ist das Entscheidende. Genau. Bevor ich hierher gekommen bin, war ich ab 2008 in St. Gallen in der Schweiz, habe dort promoviert eben in der Wirtschaftspädagogik, auch schon mit Bezug zu Hochschulentwicklung und Hochschuldidaktik. Genau, und jetzt bin ich hier.
Ja, sehr schön. Das ist ja besonders auch spannend, dann da so, so eine Doppelperspektive zu haben. Einmal so eine fachliche, aber dann eben auch eine hochschuldidaktische Perspektive. Wirst du, denke ich, auch im Folgenden einmal für das Fach Wirtschaftspädagogik sprechen, aber eben dann auch diese hochschuldidaktische Perspektive mit im Blick haben, oder?
Das denke ich ja, genau. Also ich denke schon, dass sich daraus einfach auch spezifische Lesegewohnheiten ergeben, wenn man versucht, verschiedene Zugänge in Bezug auf bestimmte Problemstellungen, in Bezug auf bestimmte Fragen zu verbinden. Da liest man, denke ich, einfach anders.
Ja, das denke ich auch. Und jetzt im Fach Wirtschaftspädagogik, welche Textarten werden hier besonders gelesen? Sind das eher Bücher, Aufsätze, Zeitschriftenartikel, etwas ganz anderes vielleicht?
Das Fach, würde ich sagen, ist noch sehr klassisch, auch wenn es zum Beispiel um Promotionen geht, ist da wirklich die Monographie immer noch, würde ich sagen, sehr beliebt. Es wandelt sich aber gerade so. Das heißt also, es ist insofern irgendwie speziell, als dass es immer noch sehr viele Bücher gibt, die geschrieben und auch gelesen werden. Es gibt aber auch dadurch, dass es eigentlich nur ein deutschsprachiges Fach ist, dadurch gibt es nur sehr wenige, sehr einschlägige Journale, also das heißt, wir haben ein gedrucktes Journal, natürlich jetzt mittlerweile auch online, und eine Online-Zeitschrift, die von Anfang an als Open Access Online-Zeitschrift angelegt war. Die sind aber nicht in so einer beispielsweise typischen Ranking-Hierarchie, also wenn man im Wesentlichen zwei zentrale Publikationsorgane als Journale hat, dann ist das eben so. Und dann ist auch klar, dass da relativ viel Platz daneben ist, ne, für Sammelbände und so weiter. Das heißt also, in dem Fach gibt es nicht so die klassische Hierarchie, wie es zum Beispiel jetzt in der pädagogischen Psychologie gibt. Und ja, für mich zeigt sich da eben auch der Kontrast der Fächer, der Disziplin, weil ich eben in beiden unterwegs bin.
Ja, das ist ja, denke ich, auch besonders für Studierende wichtig, sich das mal bewusst zu machen, also besonders Studierende des Faches jetzt zu wissen, ja, was ist da die Besonderheit, und aber auch für andere Studierende eben zu sehen, dass ja, es einfach wirklich auch sehr fachspezifisch ist, welche Arten von Publikationen und ja, eben auch auf welchen Sprachen tatsächlich dann erscheinen, ja.
Das stimmt, ja. Also das hatte ich jetzt, glaube ich, nicht explizit gesagt, aber implizit, also es ist eine sehr deutschsprachige Community tatsächlich auch.
Ja, spannend. Und was macht für dich denn eigentlich einen guten Leser oder eine gute Leserin aus?
Ach, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es natürlich die Frage ist, wofür liest man? Also es hat damit zu tun, welches Ziel verfolgt man. Aber ich würde sagen, guter Leser, erfahrener vielleicht erfahrener Leser, erfahrene Leserin. Da ist es für mich vor allem entscheidend, wenn man akademisch liest. Irgendwann die Kompetenz entwickelt, das Gefühl ist es dann eigentlich, wie weit man lesen muss und wann man aufhören kann, um sich ein Thema in der Tiefe zu erschließen, wie man es braucht. Und das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist bei Studierenden, wenn die beispielsweise Abschlussarbeiten schreiben. Das ist für mich ein sehr wichtiges Qualitätskriterium, ist sozusagen der Zugang zur Literatur rein additiv. Also der hat das gemacht, der hat das gemacht, der hat das gemacht. Oder schaffen sie es, so Diskursstränge aufzuzeigen, zu sagen, es gibt zwei wesentliche theoretische Ansätze. Es gibt drei wesentliche sich widersprechende Zugänge. Oder es gibt einen Zugang, der zwei andere synthetisiert. Und da ist es eben wichtig, dass man irgendwann so ein Gefühl erhält und sagt, so, jetzt habe ich diese wesentlichen Diskursstränge, die sich in der Literatur verbergen, die habe ich erfasst. Dann ist es natürlich immer so, das ist auch bei mir so, ich hätte dann nicht den Anspruch, sozusagen alles zu lesen in einem bestimmten Zeitraum, sondern es geht für mich darum, dass man quasi erstmal als ersten Schritt diese diskursiven Stränge nachzeichnen kann. Also das wäre für mich wichtig, dass man so dieses Gefühl entwickelt, wann habe ich mir ein Themenfeld eigentlich in seiner Essenz erschlossen.
Ja, das ist ein ganz interessanter Hinweis, einfach für Studierende zu wissen, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, es gibt verschiedene Diskurse, auch ja, innerhalb eines Themas. Und ja, dass man eben auch beim Lesen darauf achten sollte, wen liest man, also welcher Autor oder welche Autorin ist es, und ja, welchem Diskurs ist diese Person eigentlich zuzuordnen? Ne? Also, dass man dafür einfach auch einen Blick hat. Jetzt ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, kannst du ganz kurz ein Beispiel nennen? Fällt dir da was ein? Ich habe das Gefühl, dass es gerade noch etwas abstrakt ist, so über verschiedene Diskurse zu sprechen. Ja.
Ich kann ein ganz prominentes Beispiel nennen. Das ist vielleicht fast ein bisschen Stereotyp. Aber man kann sich zum Beispiel so, wenn es um Motivationstheorien geht, die sind auch immer bei Studierenden sehr beliebt, dann kann man sich so reinlesen und dann gibt es halt so die Motivationstheorien, die sehr schnell mal kommen. Das ist so die Selbstbestimmungstheorie in dieser DC and Ryan Schule. Und dann gibt es daneben eher so diese zielbezogenen Theorien, also so diese Eccles Schule zum Beispiel. Und da ist es tatsächlich so, dass es einfach unglaublich viele Texte dazu gibt. Es ist aber eigentlich entscheidend, dass Studierende erkennen, wo die basalen Unterschiede in diesen zwei theoretischen Schulen sind, wo es sozusagen Möglichkeiten der Kompatibilität gibt, wo sie aber auch nicht vereinbar sind, also inkommensurabel, könnte man jetzt sagen, sind. Also wo einfach fundamentale Widersprüche sind und was das dann für Konsequenzen hat, wenn die auf eine Problemstellung angewendet werden, wenn die auf eine Problemstellung bezogen werden. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil genau in diesen beiden Schulen gibt es auch sozusagen eine explizite Auseinandersetzung damit. Also es gibt Paper, wo Vertreterinnen und Vertreter, also direkte, zum Beispiel eine Schülerin aus dieser DC and Ryan Richtung, wo sich die explizit mit der anderen Richtung auseinandersetzen und dafür argumentieren, warum ihr Ansatz besser geeignet ist, um bestimmte Probleme zu lösen. Und dann eben, oder zu bearbeiten und dann eben zu erkennen, wie die Argumentation geführt wird, was da für Grundannahmen dahinter sind, das wäre für mich entscheidend und dass da eben erstmal fundamental andere Grundannahmen dahinter stehen. Das wäre für mich das Entscheidende. Dazu muss man eben nicht alle diese Texte lesen. Dazu muss man eben so ein Gefühl dafür entwickeln, wo diese fundamentalen Unterschiede sind. Und das kann man sich aber nur erschließen, indem man quasi in diese Literatur hineinliest.
Ja, ich denke, das ist etwas, woran man sich gut orientieren kann, dass man beim Lesen erstmal darauf achtet, wie schon gesagt, welcher Autor, welche Autorin ist das eigentlich, für welche Theorieströmung steht sie oder er und dann eben auch einfach gezielt auf Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede zu achten und eben auch ja, zu schauen, wie die denn jeweils begründet werden. Ja, sehr, sehr spannend. Wenn du eine Metapher fürs wissenschaftliche Lesen finden solltest, welches Bild oder welchen Vergleich würdest du wählen?
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Ich glaube, es hat sich aber schon einiges angedeutet. Ich habe vorher immer gesagt, man muss da sozusagen hineintauchen. Und für mich ist es metaphernhaft eigentlich so, wie wenn man durch so ein Wald sich bewegt, wo so Single Trails, so ausgetretene Pfade drin sind. Und man nur so eine grobe Ahnung hat, wo die hinführen. Ne? Also das heißt, es gibt mal immer wieder Gabelungen. Und für mich ist das Lesen eigentlich immer wieder so, dass man versucht, mal auf so eine Anhöhe zu kommen oder vielleicht auch mal auf einen Baum zu klettern oder auf einen Hochsitz hochzuklettern, um mal über die Wipfel zu gucken und mal zu gucken, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Und dann so Landmarken zu finden. Ne? Zu sagen, ach, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich. Und dann geht man wieder runter, schlängelt sich wieder durch Wege, geht wieder irgendwo hoch und sagt, oh, jetzt habe ich erkannt, dass diese Landmarke, also der hohe Baum, der ist ja ziemlich nahe an diesem schönen Busch. Die haben was miteinander zu tun. Und irgendwie dieser Feldstein, der ist mir schon dreimal begegnet. Ah, jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne mich hier langsam aus und ich kann auch sozusagen die Region, die Gegend im Wald, die ist mir jetzt irgendwie vertrauter. Ich kenne da nicht jeden Baum. Es gibt auch Tiere, die habe ich noch, da weiß ich gar nicht, dass es sie gibt, die verstecken sich völlig. Und wenn ich jetzt jemanden treffe, der in diesem Waldstück lebt, dann bin ich da völlig ahnungslos im Vergleich zu. Aber ich fühle mich hier schon ein bisschen heimisch, ich finde da meinen Weg drin. Und im anderen Waldstück, da fühle ich mich auch so heimisch und habe meinen Weg drin. Ich weiß aber, dass die zwei Regionen unterschiedlich sind. Das eine ist eher so ein tieferes Tal mit Bächen und das andere ist eher so eine Hochebene mit vielen Steinen und vielleicht so Lichtungen und so. Und die sind einfach unterschiedlich. Also das wäre für mich so ein Bild, wie ich mir dieses Lesen vorstellen kann. Dieses immer so rausgehen, wieder reintauchen und Abgrenzungen finden, die nicht hart sind, sondern die fluide sind. Also das, wenn man wandern geht, zum Beispiel auch in den Bergen oder so, dann gibt es einfach Bereiche, die sehen ganz anders aus wie andere. Man geht aber da einfach hinein, ne? Und dann geht man auch wieder raus und dann hat man das Gefühl, jetzt ist es irgendwie anders. Aber man kann nicht die harte Grenze ziehen.
Ja, ich finde, das ist ein ganz schönes und lebendiges Bild, das auch sehr, sehr viel übers Lesen tatsächlich aussagt. Und ich finde, was da auch mit implizit drin steckt, sind ja auch verschiedene Lesestrategien. Also, dass man einfach auch am besten variieren sollte zwischen so überblicksartigem Lesen, dass man einfach auch wirklich einen Überblick über vielleicht tatsächlich einen Artikel oder ein Buch bekommt oder eben auch im größeren Sinne über einen Diskurs oder mehrere Diskurse innerhalb eines Themas und dann aber auch immer wieder tiefer reingeht und detaillierter liest und da dann einfach auch immer so eine Balance finden sollte. Ne? Ja.
Definitiv. Also ich finde gerade auch, ich mag eigentlich den Begriff der Lesestrategien, der ist ja passend, aber ich mag ihn nicht so gerne, weil das könnte implizieren, dass gerade dieses tiefere Reingehen, dass das halt so, ja, es ist halt eine Strategie. Ne? Das ist zum Beispiel gar nicht, wie ich lese, sondern wenn ich tiefer reingehe in Texte und eigentlich sind es ja Ideen, also wenn man in Ideen tiefer reingeht, dann ist es eigentlich immer, weil die mich anziehen, weil ich die spannend finde, weil ich mich halt reinlese, so wie man einen Roman liest und man kann nicht aufhören, weil man es irgendwie spannend findet. Ne? Das heißt also, die ziehen mich rein, die finde ich wirklich spannend und darüber entwickle ich dann auch neue Ideen. Ich bin da aber an der Stelle im alltagssprachlichen Sinn gar nicht strategisch, sondern ich werde entgegen meiner Absicht reingezogen und entwickle daraus quasi eine neue Idee und entwickle eine Leidenschaft, ein Interesse für diese neue Idee. Und das ist ganz spannend. Es hat natürlich schon was von Strategien. Also wenn man sozusagen rückblickend drauf guckt, sind es natürlich Strategien, die man sich auch irgendwie angewöhnt hat. Aber in dem Moment ist es für mich wichtig, dass es sich nicht so anfühlt. Weil dann wird es halt sehr schnell sehr, sehr, sehr anstrengend.
Ja, das verstehe ich. Das Gefühl, gerade Strategien anzuwenden, wird das Lesen oder die Tätigkeit ja auch zu etwas Technischem. Und ich finde, dass, was du gesagt hast, einfach auch da nachzugehen, was einen gerade sehr interessiert oder anspricht oder anzieht, ist ja auch total wichtig, einfach auch um die Motivation beim Lesen und beim wissenschaftlichen Arbeiten generell aufrechtzuerhalten, dass man denkt, okay, das ist jetzt was, da will ich mehr drüber wissen, deswegen lese ich mich da jetzt tiefer rein. Gleichzeitig ist es dann natürlich auch wichtig, sich nicht zu verlieren. Ne? Wenn man, oft hat man ja auch als Studierender Abgabefristen und wenn man dann ja nur, sag ich mal, danach geht, was einen interessiert und sich ganz tief irgendwo reinliest, kann man ja auch leicht diesen Überblick, den du ja gerade schön illustriert hast, verlieren, oder?
Genau, das ist dieses, wo ich gesagt habe, man muss auch mal immer wieder den Higher Ground suchen sozusagen. Und wenn man bei der Metapher bleibt beim Wandern, ist es dann oft so, wenn man Berg hoch geht, sich irgendwann umzudrehen und zurückzugucken und sagen, finde ich jetzt eigentlich meinen Weg wieder? Also kann ich jetzt eigentlich sagen, wo ich hergekommen bin? Und das ist tatsächlich, denke ich, entscheidend und wichtig, dass man halt dieses vielleicht Pendeln oder dieses Hin und Her irgendwie schafft. Genau. Und natürlich ist es an manchen Stellen auch technisch, gerade wenn es auch ums Dokumentieren geht, ums Zusammenschreiben, solche Dinge. Das ist ein Aspekt davon.
Ja, ich denke, dann kann man vielleicht festhalten, dass es wichtig ist, auch seinen eigenen Impulsen und Interessen zu folgen und sich einfach tief mit Dingen zu beschäftigen, die einen gerade interessieren, aber gleichzeitig eben auch diese technische Seite nicht ganz aus dem Blick verlieren sollte und einfach auch ja, den Überblick behalten sollte. Ja. Schön. Gut, dann kommen wir jetzt einmal zu ein paar Fragen, die die konkreten oder deine konkreten Aktivitäten beim Lesen betreffen. Und zwar ja, ist jetzt aus dem Gespräch schon deutlich geworden, dass Lesen eine sehr zentrale Tätigkeit ist für deine wissenschaftliche Arbeit. Und in dem Zusammenhang würde ich gerne wissen, ob es einen bestimmten Ort gibt, den du fürs Lesen aufsuchst, oder kannst du überall in jeder Situation lesen?
Also ich lese tatsächlich sehr im Arbeitsprozess. Also es ist wirklich selten. Vielleicht ist es auch schade, dass ich mich sozusagen zum Lesen irgendwo hinsetze. Das hat verschiedene Gründe. Also einerseits ist halt ein Grund, dass quasi die Literatur ja mehr oder weniger komplett digital verfügbar ist. Dadurch liest man halt am Bildschirm. Und das heißt, ich lese da, wo ich auch jetzt sitze, im Prinzip vor meinem Computer. Das war früher tatsächlich anders. Als ich auch noch im Studium war, so in der Phase meiner Diss, da habe ich tatsächlich noch viel mehr mit physischen Texten gearbeitet, zum Teil mit Ausdrucken, zum Teil mit, da gab es ja noch so Dinge wie Fernleihe, ne, dass man dann so ein ausgedrucktes Ding von der Bibliothek bekam. Und dann habe ich mich zum Beispiel, habe ich noch so ganz in Erinnerung, wir haben im Studium so in so einer Dachwohnung gewohnt, in so einem alten Gründerzeithaus. Da war quasi das Dach ausgebaut und das war so erhöht und man konnte dann so in so gaubenartigen Fenstern sitzen. Und da habe ich mich immer in dieses Fenster reingezwängt und habe da drin gelesen. Das heißt, dass das schon, und da bin ich dann auch mehr versunken. Jetzt ist es tatsächlich so, dass ich eher im Schreiben lese. Ich sitze an einem Text, der ist dann auch offen als Word-Dokument und ich fange dann an zu lesen. Dann ist es aber schon so, dass ich zeitweise Tage habe, wo ich quasi an diesem Text nur zwei Zeilen schreibe und eigentlich den Rest der Arbeitszeit an diesem Text nur verlese sozusagen. Das ist eher so die Art, wie ich im Moment lese. Wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, muss ich sagen, eigentlich ist es schade. Ich glaube, das hat aber einfach auch mit meinem Berufsbild so ein bisschen zu tun, ne? Dass man halt dann doch auch da sitzen muss, weil man halt Termine hat und dann nicht so diese Fenster, wo man sich einfach mal einen Nachmittag hinsetzt und irgendwas einfach so liest, ne? Weil es halt irgendwie Abgabefristen gibt, Gutachten, die geschrieben werden müssen.
Ja, das verstehe ich. Wobei das, auch wenn du das selbst jetzt in deinem Alltag gar nicht so realisieren kannst, ja, ein guter Hinweis auch wäre, dass wenn es die Möglichkeit gibt, sich einfach wirklich freie Räume zu schaffen und ja, vielleicht auch andere Orte als den Schreibtisch, dass man die ja auch ruhig bewusst fürs Lesen nutzen könnte, oder?
Ja, total. Also das ist super. Also ich bin auch so ein, das ist sehr, sehr unterschiedlich, glaube ich, von Mensch zu Mensch. Aber ich bin jetzt zum Beispiel so ein Mensch, der sehr sozusagen von Orten beeinflusst wird, wo er jetzt sitzt. Und zum Beispiel dieses eine Fenster war einfach so eine Ecke, die halt sehr angenehm war, um sozusagen runterzukommen und da Ruhe zu finden. Und dann auch diese Lesetätigkeit einfach angenehm zu gestalten. Ne? Das muss man jetzt auch mal gucken, wie das funktioniert. Wie gesagt, die meiste Zeit lese ich tatsächlich jetzt hier am Laptop. Aber wo ich zum Beispiel, das ist eine ganz interessante Sache, wo ich zum Beispiel mir sehr bewusst Plätze suche, ist beim Lesen von Leistungen, also von studentischen Arbeiten. Also da ist es tatsächlich häufig so, dass ich die bei uns im Garten, wenn es im Sommer warm ist, dann setze ich mich da irgendwie unter einen Apfelbaum und lese die da. Oder ich habe jetzt wir haben so eine kleine Hütte im Garten stehen, die stand da schon ewig, die habe ich jetzt so umgebaut, dass man sich frühs reinsetzen kann und dann quasi die Morgensonne hat. Also das ist so eine Ecke, wo man sich einfach zurückziehen kann und das liest. Und das würde ich auch empfehlen, das zu machen, weil das ist wirklich ganz schön, dass man sozusagen auch so dieses. Das ist ja eigentlich die Leistung oder der Vorteil des Lesens, dass man sozusagen das um sich herum ausblenden kann. Und das, finde ich, kann man durchaus auch beim professionellen Lesen machen. Also nicht nur, wenn man einen Roman liest oder sonst irgendwie was Privates liest, sondern das kann man durchaus da auch machen.
Ja, das denke ich auch. Also besonders, wenn man bewusst eben dann nicht aufs Handy guckt oder nicht die E-Mails checkt zwischendurch, ist es doch auch einfach ein viel konzentrierteres Lesen. Ja. Jetzt in Bezug auf die konkrete Tätigkeit beim Schreiben, streichst du meistens Textstellen an oder kommentierst du sie oder schreibst du sie direkt heraus?
Nee, ich bin jemand, der tatsächlich Texte linear schreibt und dementsprechend auch die Literatur linear verarbeitet. Das heißt also, bei mir ist es wirklich so, dass ich eigentlich die Idee aus dem Text direkt verarbeite und dass ich auch zum Beispiel Zitate direkt rausnehme. Also ich bin nicht so der Exzerpierer, der da irgendwie ewige Exzerpte schreibt oder sozusagen Textversatzstücke schreibt und die dann irgendwie zusammenbaut, sondern bei mir ist es so, dass ein Text relativ lange braucht, um zu reifen, also um auch drüber nachzudenken. Dann schreibe ich die Texte aber in der Regel eigentlich linear von vorne nach hinten. Es kann sein, also da tut sich auch auf der Textebene in der Regel dann gar nicht mehr so viel, wenn ich fertig bin. Es kann mal sein, dass ich so einen Block irgendwie verschiebe. Aber es ist dann nicht so, wie es eben auch Autorinnen und Autoren machen, dass sie sozusagen erst mal ganz viele Versatzstücke nebeneinander haben und dann die so mit Übergängen und so verbinden und die dann schleifen und so, sondern bei mir ist es schon so eigentlich, dass ich von vorne nach hinten schreibe und zwar ziemlich so, wie der Text am Ende sich dann auch liest.
Ja, spannend. Ich denke, das ist ein Beispiel, das sehr selten tatsächlich ja, vorkommt in Bezug auf Schreibstrategien. Also ja, du hast ja auch schon angedeutet, dass es verschiedene Strategien gibt, verschiedene Vorgehensweisen beim Schreiben. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr individuell und finde ich immer wieder interessant zu sehen, was dann für die eine Person funktioniert und für die andere vielleicht nicht. Da ist für ja, Studierende vielleicht einfach auch wichtig, einfach verschiedene Dinge auszuprobieren und dann auch wirklich das zu tun, was zu ihnen am besten passt. Und da gibt es echt auch kein richtig und kein falsch. Gut, dann kommen wir schon langsam zum Abschluss. Noch eine Frage. Liest du lieber oder schreibst du lieber?
Ach, ich hasse beides manchmal und ich finde beides manchmal ganz toll. Es gibt Phasen, wo es mir wirklich, also wo ich mich wirklich aufs Schreiben freue. Und manchmal ist es so, dass ich mir denke, boah, also das ist jetzt wirklich zäh, das ist total anstrengend. Und beim Lesen ist es genauso. Dadurch würde ich sagen, wenn ich schreibe, dann lese ich auch gern in dem Moment. Und umgekehrt, wenn ich halt an der Stelle bin in einem Text, der mir zu schaffen macht, wo ich nicht weiterkomme, wo ich keine gute Idee habe, wo ich keinen richtigen Zugang zu meinem Text bekomme, dann geht es eigentlich fast immer damit einher, dass ich auch keinen wirklichen Zugang zur Literatur bekomme. In der Regel ist es dann so, dass es an der einen oder an der anderen Stelle sozusagen Klick macht und aufgeht. Häufig ist es tatsächlich so, dass ich dann lese, lese, lese und dann plötzlich kommt so die Erkenntnis und so die Einsicht, okay, jetzt, und dann kann ich auch weiterschreiben.
Ja, spannend. Das heißt, dass einfach für dich das Lesen und das Schreiben da dann auch eigentlich untrennbar verknüpft sind, ne?
Ja, genau. Und ich würde auch sagen, das ist dann nie so, dass ich jetzt sage, jetzt kann ich gerade nicht schreiben, jetzt lese ich mal. Ich muss dann, wenn schon, was ganz anderes machen.
Mhm. Ja, spannend. Das heißt, es kann auch helfen, einfach zwischendurch bewusst einer ganz anderen Tätigkeit nachzugehen.
Das ist bei mir tatsächlich so. Also ich habe das jetzt, das ist so, das hatte ich zum Beispiel während meiner Dis-Phase eher noch nicht so. Da war es dann eher so, dass ich mich gequält habe und versucht habe, da dran zu bleiben und das, da mir jetzt meine so und so vielen Stunden das dann zu machen und da wirklich mein Ziel für den Tag zu erreichen. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwie mit schlechtem Gewissen prokrastiniert habe. Weil man auch mal prokrastinieren kann und muss. Ne? Das ist auch so, damit man überhaupt irgendwie wieder weiterkommt. Aber jetzt ist es dann tatsächlich eher so, dass ich mir denke, so, geht jetzt einfach nicht weiter, jetzt wird es zäh und dass ich dann nach einer Viertel- oder halben Stunde Kampf mit mir selber einfach was komplett anderes mache.
Ja, da muss man, denke ich, auch auf sich selbst hören und schauen, was dann in dem Moment sich am richtigsten anfühlt. Gut, zum Abschluss noch die Frage, gibt es denn aus deiner Sicht einen Tipp, den du jetzt an die Hörerinnen und Hörer weitergeben kannst?
Also ich empfehle meinen, oder ich mache eigentlich was Stärkeres als empfehlen, sondern ich sage bitte, 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 ich bitte meine Studierenden, dass man sich, wenn es ums Lesen geht, 2 Stunden Zeit nimmt, also wirklich mit einem Wecker, das können auch 2x1 Stunde sein, ist eigentlich unerheblich, aber erstmal 2 Stunden Zeit nimmt und 2 Stunden lang mit einer Datenbanksuche versucht, sich sozusagen in den Wald zu begeben und wirklich mal 2 Stunden lang dieses Chaos, dieses Gefühl von Chaos aushält, das man hat, wenn man erstmal in eine Literatursuche reingeht. Also das heißt, dass sie wirklich sich einen Zettel nehmen, wirklich mal ganz in Anführungszeichen naiv, also das heißt mal ohne groß drüber nachzudenken, ohne es groß zu intellektualisieren, zu ihrem Thema einen Suchbegriff von mir aus Google Scholar oder sonst eine Datenbank töckeln, den aufschreiben auf einem Zettel oder in einem Excel-File, sich da angucken, was da kommt, ein bisschen mit den Zeiträumen rumspielen, so eine Schneeballsuche mal machen, sagen, oh, wenn der Titel und der Abstract von dem Artikel, der passt total gut, ich gucke mal, der ist aber schon alt, ich gucke mal, wie der seitdem zitiert wurde, weil das unangenehm ist. Das ist auch für mich unangenehm. Also wenn ich wirklich ein Thema habe, wo ich mich überhaupt noch nicht auskenne und am Anfang versuche, da diesen Zugang zu finden, dann ist es nicht angenehm, weil ich erstmal das Gefühl habe, ich komme da nicht weiter. Und bei mir dauert das auch, je nach Thema, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht aber auch mal 2 Stunden, bevor ich überhaupt ansatzweise das Gefühl habe, ich habe jetzt so ein erstes Grundgerüst von Texten, die irgendwie miteinander zu tun haben und ich verstehe da überhaupt erstmal was. Und das ist so ein Tipp und viele machen das dann trotzdem nicht oder halten es nicht diese 2 Stunden aus und tun sich dann sehr schwer, diesen Zugang zu finden. Aber das ist für mich ein wirklich wichtiger Tipp, weil es ist wirklich so, wie wenn man in so einem Wald läuft. Am Anfang sieht da wirklich jeder Baum gleich aus, aber wenn man mal wirklich 2 Stunden rumläuft und versucht, sich einzelne Punkte zu merken, dann merkt man halt doch, dass auch so ein buschiger Wald Unterschiede hat. Da sind schon Dinge drin, die unterschiedlich sind. Trotzdem erstmal diese 2 Stunden zulassen, dass man das Gefühl hat, man findet da nicht mehr raus oder man findet nicht so eine richtige Orientierung. Und das ist für mich ein Tipp, den ich weitergebe. 2 Stunden sich mal Zeit nehmen und das aushalten und schon in der Erwartung das machen, dass es irgendwie so das Gefühl, dass nicht weiterkommt hat.
Mhm. Ja, das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Tipp, zu lernen, das Chaos auszuhalten. Ja, gut, ich denke, das ist auch ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Tobias, für das Interview.
Ja, danke auch, hat Spaß gemacht.